Fast and Fondue, der Formel 1 Boxcast mit dem Besserwisser Dani und dem Boxaluder Soraya.
Fast and Fondue, der beste Boxcast über Formel 1, Folge Nummer 7 haben wir vorher ausgerechnet. Da am Mikrofon Besserwisser Dani, wie immer am Besserwissen, gegenüber von mir
Boxaluder Soraya.
Und wir haben ja vorher gesagt, du hast mir gesagt, es sei schon Fondue-Zeit. Ich bin schon schockiert, wir haben ja erst September. Wie kann schon Fondue-Zeit sein?
Also ehrlich muss ich sagen, Fondue kann man das ganze Jahr essen, nicht?
Ja, aber hättest du wirklich Lust, Fondue zu essen in dieser Zeit, so im Juli, wo so heiß war, zwischendurch, hätte dich das wirklich gelustet?
Ja, ich habe schon Fondue gemacht auf dem Balkon im Sommer und dann ist so mit der Sonnenbrille, beste Leben, braucht es dann halt ein bisschen länger, bis es verdaut ist, aber easy.
Okay, ich sage zu nichts Nein, ich sage zu allem Ja, weil ja. Man muss leben, das Leben ist eine Reise. Man muss manchmal auch 1.500 Euro ausgeben, um an eine Yacht zu gehen auf Monaco. Oder wie war das schon wieder? Für was gibst du deinen Lohn schon wieder aus?
Ja, eventuell habe ich erst gerade recht viel Lohn oder recht viel Geld bekommen. Dann habe ich so gedacht, ja gut, wie investierst du jetzt das Geld gescheit? Dann habe ich so überlegt, ja gut, irgendein Rennen, aber was für ein Rennen? Ich träume ja schon, seit ich vor mir eins schaue, mal irgendwie das Rennen in Monaco zu verfolgen, aber nicht so. Ich sage, Monaco ist ja nicht so, es geht ja nicht gross um den Sport. Es geht einfach so ein bisschen gesehen und gesehen werden und so.
Oh, ja.
Und irgendwie würde mich das reizen. Du kennst mich, ich bin zum Mond so an meinem Campingstuhl von 10 Stutz aus dem Interdiscount gewesen, gut zu rennen schauen.
Wie sich gehört.
Wie ja. Sich's gehört, oder? Ob ich es sparen kann. Und jetzt habe ich einfach gedacht, ja gut, jetzt gehe ich mal auf Monaco. Und dann habe ich so ein bisschen Billett angeschaut und habe so gesehen, gut, eine Yacht. Ich habe einfach gedacht, komm, ich schaue mal, wie teuer ist das, oder? Nicht mit der Absicht, dass ich das will kaufen, weil ich habe gedacht, so, ja, wer kauft das schon? Weißt du, wie viel Geld da musst du zahlen? Und dann habe ich so gesehen, das ganze Wochenende 8'000 Stutz. Ich so, okay, gut, 8'000 Stutz ist viel Geld. Also da kann ich, glaube ich, 3 Monate arbeiten, dass ich das kann finanzieren.
Jetzt ist es ein paar Mal mit dem Campingstuhl auf dem Monza, um es wieder gerade stellen, im Durchschnitt, aber ja.
Hätte ich wahrscheinlich müssen eine Lebenssaisonkarte haben in Monza, dass ich das finanzieren kann. Ja, auf jeden Fall habe ich dann so geschaut, wie teuer der Freitag ist. Und der Freitag irgendwie nur 1'400 Stutz. Also 1'400 nur. Euro. Nur. Dann habe ich so schnell gedacht, ja, wie viele Franken das sind. 1'300, 100 Stutz gespart, oder? Du
hast schon ein bisschen besser gespart.
Genau. Ja, so rechne ich. 100. Jetzt fragst du dich, wieso ich nie Geld habe, oder, wenn ich so spare.
Alles gut.
Mit dem Währungsrechner. Aber ja, also denke, 1'300 Stutz kann man ausgeben. Also schau, gut, was bekommst du für das? Blick von der Yacht auf die Rennstrecke. Dann DJ, easy. Fahrer kommen zum Teil vorbei. Ich so, okay, gut, jetzt wird es langsam spannend. Dann das Morgenbuffet. Ich so, okay, gut. Mittagsbuffet.
Die Erwartungen sind hoch.
Mhm. Dann Afternoon Tea. Auch nicht schlecht. Und jetzt kommt mein Favorite. Unlimitierter Champagner.
Okay.
Also Boxenluder wird dort schön reinschießen mit Champagner.
Also ich hoffe, der beste Champagner für den Preis natürlich. Ja,
ja, also ich schaue dann schon, dass ich so viel essen und trinken kann, dass ich 1'300 Stutz rausgeholt habe.
Ja, eben, man lebt ja nur eine, sagt man. Und entsprechend finde ich das eigentlich schon cool. Du hast mich auch gefragt, wie ich will kommen. Ich denke, das ist mir jetzt ein bisschen zu much, aber ich bewundere es jedes Mal, alle Menschen, die eben manchmal den Impuls und denken, hey, weißt du was, ausgehen, machen und leben.
Ja. Vergiss es nicht mehr. Ich muss sagen, dafür ist das Qualifying ein bisschen günstiger. Da kann ich mit meiner Kollegin und dort haben wir jetzt mal Billett gekauft für 300 Stutz oder irgendwie 250 Stutz, 50 Stutz gespart gleich, mit der Währung.
Wow.
Ja, und dann hast du aber gerade Blick auf Boxengas. Also ich meine, geile Plätze. Was willst du noch mehr?
Ja, klar. Und Freitag hast du 2 Trainings, gell?
Ja, 2 Trainings und irgendwelches, glaube ich, Sprintrennen von F2 oder F3. Also du siehst da doch noch etwas.
Ich glaube, ob sie besser wissen, Dani erinnert sich, dass früher in Monaco immer Trainings am Donnerstag waren, das einzige Rennen im ganzen Kalender, weil eben am Freitag schon der Galatag war, wo sie sind, den Prinz und den König gegessen und bla bla und dann einen Termin gemacht haben. Und ich hoffe jetzt einfach schwer, dass A, dass alles Donnerstag ist und wo du redest, nicht Freitag, oder B, dass sich das verändert hat und inzwischen Trainings am Freitag stattfindet in Monaco.
Also laut meiner Recherche sind Trainings schon am Freitag.
Dann haben sich Sachen verändert, das finde ich gut.
Und wenn nicht, dann ist es auch nicht schlimm. Dann gehe ich halt mit dem König essen, also easy. Ja. Nee, ich habe zwar nicht Angst, dass er mich einladet, aber wenn ich schon so kann sagen, hey, Albert, gell, ich habe dem Fall ein Ticket auf der Yacht.
Mein Cousin, gell, der Albert, das ist das ein Funfact, man kann sagen. Also Grimaldi-Familie ist ja ausgewandert aus Neapel vor vielen, vielen hunderten Jahren. Ein Teil ist auf Monaco, nein, aus Genua, Entschuldigung. Ein Teil ist auf Monaco und ein Teil ist auf Neapel. Der auf Neapel ist mein natürlich. Du richtig spät, jetzt auf Brasilien, das ist nochmal eine englische Geschichte. Aber theoretisch, irgendwo durch haben wir aber das Gen zusammen oder so. Eins, vielleicht.
Gut, ich schreibe mich, ich kenne den Dani.
Ja, ich kenne den Dani. Ah, der Bösewisser, ja, ich komme vorbei.
Ja.
Es gibt Fondue-Hüte, aber ich sage dir sicher wahrscheinlich. Es ist dann Mai. Ja, natürlich, im Mai. Du hast ja gesehen, Göschner gibt es bereits Fondue im September. Jetzt.
Genau, ja. Wir haben letzte Woche schon Schnee gehabt, also ich bin ready für Fondue das ganze Jahr. Und ich meine, am Schwingfest, ich weiß nicht, ob du schon mal am Schwingfest gsi bist, dann tut man ja immer irgendwie so Plättchen machen, nimmst ein Servola mit, ein Hauswürstchen, Käse, dann schaust du schwingend, tust so ein bisschen schnibbeln und essen. Und gewisse nehmen dann Fondue oder Raclette. Wieso nicht mal vor dem Eisrennen, zum Beispiel zu Monza, sitzt auf dem 10-Franken-Campingstuhl und es ist ein Fondue daneben.
French, ja, was nicht, Schwingfest im Sommer, vielleicht schmilzt der Käse an der Sonne selber, kannst du eine Lupe mitnehmen. Das
ja.
Okay, nehmen wir sie. Aber hey, alle Hörerinnen und Hörer aus Göschenen, hey,
Grüße ab. Gehen raus.
Ihr habt bereits coolen Käse, der schmilzt und sogar schon Schnee. Wir haben hier im Flachland vielleicht eine schöne überhaupt mal Schnee.
Also. Ich bringe nächstes Mal mit.
Gut. Hey, ich glaube, das ist die beste Einleitung, die wir ever können. Wir haben noch nicht mal richtig angefangen. Wir legen jetzt aber los mit, wie es sich gehört, zu unserem wunderbaren Boxcast ganz am Anfang mit dieser kuriosen Neuentdeckung.
Die kuriose Neuentdeckung.
Und heute sind wir ja mega, grosszügig unterwegs. Wir haben mehrere Sachen. Und du hast vor allem die kurioseste Neuentdeckung gebracht. Willst du sie gerade bringen? Jetzt
genau,
gerade zu
ja.
Unserer Hörerschaft.
Also, es geht um E-Fuel, also den Treibstoff in der Formel 1. Der kostet jetzt momentan etwa $20, $25 und sollte nächstes Jahr $200 bis $300 kosten.
Das ist sehr viel mehr.
Ja. Also sehr viel mehr. Da nützt auch mein Sparwährungsrechner nicht, dass man da irgendetwas rausholen kann.
Schwierig, aber immer noch günstiger als ein Ticket für die 8 in Monaco.
Ja, stimmt. Aber ich meine, ein Liter. Ich weiß nicht, wie viel Liter so einen Klapf braucht. Aber
extrem viel.
Ich meine, das ist ja wahnsinnig. Logisch, die FIA hat gesagt, sie werden ja bis 2030, wie sagt man, grüner werden und so weiter, ökonomischer, bla bla. Aber gleich, also ich finde es ja mega krass. Und ich meine, das haben sie ja jetzt wie gemacht, um erneuerbaren Treibstoff einzuführen. Aber ich meine, das ist ja der Wahnsinn.
Nein, es
so
ist ein unglaublich hoher Preisanstieg, von 20 auf 200, so 10 ja. Mal mehr. Es ist mega viel Geld. Ich hoffe schwer, dass es nicht in... Also der Cost Cap einfällt wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich ist
es etwas, denke,
das, das könntest du fast schon machen. Das könntest du nicht mehr investieren. Also die Idee, dass man erneuerbare E-Fuels einführt und so, oder Biofuels, wie immer das heisst, ist sicher super und zukunftsweisend alles zusammen. Aber dass es so viel teurer ist gerade am Anfang, ist schon sehr, sehr, sehr kurios.
Es macht schon mega Sinn, aber gleich. Ich habe auch noch gelesen, dass es dann so ein bisschen günstiger wird und irgendwann, eben bis sie da der erste Prototyp durch haben und jetzt halt 2026, wo alles relativ frisch ist. Jeder muss so ein bisschen herausfinden, wie er geht, was und so weiter. Aber gleich 300 Schuss. Also stell mir vor, ich fahre ja viel mit dem Auto. Mittlerweile kostet es irgendwie 1,60 oder 1,70 zum Tanken. Aber wenn du 200 Stutz
zahlst, schon nur 20,
also, dann würde ich dann nicht mehr so viel rumfahren. Aber,
stell dir vor, du gehst gerade tanken und es steht einfach so 200.
Oh, horror.
Hey, ich habe auch noch eine kuriose Neuentdeckung gehabt. Das ist sehr persönlich. Und zwar, ich meine, ich habe ja die Schumacher-Jahre erlebt gehabt und ich habe es auch während der ganzen Zeit nie geschafft, wirklich für ihn zu fähnen. Klar, ihn respektiert als guten Fahrer habe ich. Das hast du fast nicht können. Der ist einfach gut gewesen. Das hast du irgendwann müssen anerkennen. So weit bin ich bei Max eigentlich auch schon gewesen, weil der Max Verstappen ist offenbar, also ganz klar ein sehr guter Fahrer, vielleicht einer von der Besten von der Geschichte. Im Moment sagt man sogar der Beste. You never know. Also von dieser Zeit jetzt sowieso. Aber was ich niemals gedacht hätte, ist, dass ich wirklich so fast noch ihn für ihn könnte fähnen. Es ist noch nicht ganz so weit, aber inzwischen wünsche ich mir tatsächlich, dass er das Titelrennen doch noch für sich entscheidet. Es wird schwierig. Er müsste ja eigentlich jedes Rennen gewinnen bis zum Schluss vom Jahr. und die McLaren-Fahrer einen Punkt wegnehmen. Es ist möglich. Ich finde es sogar, wenn ich darüber nachdenke, oder so vom Gespür her, sehr fest möglich sogar, weil die haben bis jetzt wirklich einander bestens Punkte weggenommen gegenseitig. Mit sonstigen irgendwie Startordern und all das Zeug, was es nicht bräuchte hätte vielleicht.
This is a bit like Hungary last year. We pitted in this order for team reasons. Please let Lando pass and you're free to race.
Jedenfalls, ja. Ich hätte es nicht für möglich gehabt, dass ich jemals für den Max würde können fanen und ihm wünschen, dass er einen Weltmeistertitel holt. Und das mal wünsche ich ihm, dass er das macht. Das ist für mich eine neue Entdeckung.
Das ist aber crazy. Aber hast du das Gefühl, liegt das daran, dass du den Max wirklich cool findest? Langsam? Oder eher, dass du halt die beiden McLaren so absolut nicht magst?
Es hat auch mit allem natürlich zusammen zu tun. Ich finde ihn immer noch nicht sympathisch, aber ich finde ihn nicht extrem antipathisch. Ich habe mit ihm jetzt wie gelernt, ein bisschen umzugehen. Er ist manchmal so ein bisschen trocken und jetzt, ich glaube, er wäre jetzt nicht auf Anhieb my best buddy, aber er ist auch nicht ganz ein Double. Weißt du, was ich meine? Ich glaube, er ist nicht so ultra. Er ist schon ein bisschen arrogant, aber nicht zu fest. Also, ja, langsam. Früher habe ich ihn mehr gefunden. Jetzt langsam finde ich, gibt es so Anschein, als dass wir mit ihm noch normal reden, glaube ich, oder? Ich glaube, der Vater ist viel arroganter als er selber.
Oh ja.
Als der Sohn. Und das macht es schon fast so sympathisch. I don't know.
Aber vielleicht weißt du es? Haben die den Grund dahinter?
Dass er das Baby hat.
Ja, dass er jetzt Vater geworden ist. Und jetzt ist es so ein bisschen das softe Wort. Also vielleicht nicht auf der Rennstrecke, aber vielleicht rausgenommen.
Also weißt du, die Piquet-Familie ist auch nicht sympathisch. Es war nie gewesen. Der Piquet-Vater war immer reich und tobe, war immer noch ein schräges Ich. Hat irgendwie, mehrere 100'000 Reais und Dollar für Bolsonaro gespendet in der letzten Präsidentschaftswahl und so. Und er hat auch so, wie er schwätzt und so. Er ist halt so ein Wutbürger-Style schon immer ein bisschen. Er ist zum Teil auch geil, aber zum Teil auch nicht. Das ist so, also wenn du den Pique seine Geschichte siehst, ein mega guter Fahrer, mega viele Sachen erfunden, technische Versionen. Er ist der, der zum Beispiel gemacht hat, dass man die Autoreifen vorwärmen, bevor man auf die Strecke geht. Das war seine Idee gewesen. Er hat mechanisch sehr viel verstanden, sehr viel selber ausgetüftelt. Er ist auch der, der wirklich, kannst du sagen, man hat ihn, glaube ich, den Mechaniker, der Fahrer geworden ist, genannt, quasi. Weil er ist wirklich einer der wenigen gewesen, der das mechanisch so gut verstanden hat, weil er selber von dort gekommen ist. Er hat selber seine Autos umgebaut und tuned mit den Kollegen in Brasilien und ist mit denen, weiß auch nicht, wo gefahren und Rennen mit selbstgebauten Autos hat er gemacht. Also, der bringt vom Wissen her mega viel. Er ist sicher ein guter Fahrer, unbestritten. Aber er hat manchmal einfach so in der Arroganz, wenn es ist einfach so die gewisse Art Menschen, die, weiß auch nicht, die, ja, es ist einfach zum Teil nicht sympathisch, wenn sie eine Frage nicht passt von der Presse, dann sind sie gerade irgendwie mega frech zurückgegeben und so, wo nicht unbedingt alle nötig haben, auch wenn die Frage tatsächlich eine blöde Frage ist, kannst du doch einfach darüber stehen und der geht wieder zurück und so. Es gibt verschiedene Arten von Menschen und ich glaube, dass der Max sich in die Familie eingerottet hat, wie passt zum einen, zum anderen muss ich auch sagen, er ist, glaube ich, im Rahmen dessen doch noch der Liebste von denen, ich weiß auch nicht.
Ja,
also definitiv. In meinem ganzen Kopf irgendwie etwas eigentlich nie können sympathisch finden, aber jetzt langsam finde ich es geil, dass er so kommt und zwar vom Können her, dass er das noch rauskommt und sagt, hey, es gibt Alternativen und ich gewöhne jetzt die Rennen und ja, Papaya-Fahrer sind mir nicht sympathisch, aber ich finde es auch nicht ultra blöd. Ich meine, allgemein, wenn nur das Team dominiert, ist es immer so, ja, das ist langweilig. Oder? Also ich hätte direkt, ja, der Lando ist jetzt nicht mein Favorite, aber ich finde es nicht mega blöd. Das ist so, dass ich jetzt überhaupt nicht will. Also ich würde lieber halt zur Piastri gewöhnt, wenn einer von beiden müsste ziehen, das ist so. Die Piastri ist auch in einer ruhigen, in einer langweiligen. Also keiner von beiden macht wirklich so Lust drauf. Und dann kommt so einer, der von purem Können, auch wenn der manchmal ein bisschen arrogant herkommt, einfach checkt und es einfach macht. Wie der Max jetzt. Und das macht einfach für mich Lust, zum sehen, dass der Titel gewinnt. Dass er jetzt, wenn er jetzt den Titel macht, wäre es nicht 5. Ich würde das feiern und sagen, mal, ist ein geiles Sieg. Wenn es niemand mehr an ihn glaubt, er ist einfach gekommen und hat den Titel gemacht. Und was wir jetzt das Wochenende gesehen haben, das letzte, dass er die Lordschleife in Nürburgring ist gefahren, zum ersten Mal in seinem Leben und gerade gewonnen hat.
Ja, das ist der Wahnsinn.
Absolut geil, oder?
Ja.
Und ich meine, die kuriose Neunte kann ich mir fast nennen, dass er ja der einzige Ferrari-Fahrer ist, der in dieser Saison ein Rennen gewonnen hat. Wobei ganz, nicht ganz der einzige.
Genau, ja. Ich habe gesehen, Maya Wöck, die ist bei der Formula One Academy und sie hat in Sandford gewonnen und sie fährt auch bei Ferrari. Also,
Das stimmt. Und bei den Männern ist der Max jetzt wirklich, er ist ja ein Ferrari GT-Wagen gefahren in Nürburgring, zusammen mit, hast du den Namen gerade präsent, mit einem zweiten Typ.
Nicht gerade.
Aber er hat, wo er das Auto abgegeben hat, macht es dann das zweite in diesen Touring-Sachen. Und wo er das Auto abgegeben hat, dem zweiten Fahrer, hat er, glaube ich, über eine Minute Vorsprung gehabt. Und,
das ist der Wahnsinn.
Es ist wie Sonny Hayes in fester Manier.
Ja,
so.
Ja, ja.
Da. das Rennen schon gemacht, mach einfach nichts falsch und dann ist es fertig und dann ist es gut. Oder? Und ich glaube, der Streckenrekord auch noch gebrochen, irgendwie um 3-4 Sekunden.
Genau,
unglaublich.
Ja.
Also von dem her, nach diesen Leistungen sagst du einfach, hey, weißt du was? Und er macht es, glaube ich, wirklich zum Spass. Also, er ist nicht so ultra verbissen. Oder er zeigt es immerhin nicht. Er macht es einfach gerne. Er ist immer im Simulator. Das ist einfach sein Leben. Das finde ich geil. Er hat auch etwas von Malone zu dem Sinn. Die verstehen sich auch beide sehr gut, weil sie halt auch ähnlich dick bei gewissen Sachen. Aber der hat einfach Spass. Der ist einfach zum Spass zu fahren. Ja. Und er ist einfach gut und macht es. Und das ist dann immer durch und durch sympathisch. Das finde ich so cool.
Der liebt einfach das Rennen. Und ich meine, oder der liebt das, den Sport. Und ich meine, ich sehe ja auch so, wenn er irgendwie Sim fährt. Sim tut er ja auch irgendwie fahren. Und ich meine, die Nordschleife, die wird ja wahrscheinlich schon 150.000 Mal durchgefahren sein. Mit Sim.
Mega oft, ja klar.
Aber halt Sim und nachher dann wirklich vor Ort gehen, sind zweierlei Schuhe. Aber ich finde es der Wahnsinn, dass der einfach da kommt, ein paar Ründchen fährt in der frühen Training und nachher gewinnt er. Also das ist nicht normal.
Ist es nicht. Und jetzt ist es, unsere Kuriosentdeckung ist schon fast schon richtig Thema von der Woche gegangen, weil es schon Thema von der Woche, wenn man weiter schreibt, es hat auch etwas mit den Nordschleifen zu tun, es hat vor allem viel mit den Rennen zu tun. Du bist ja persönlich an zwei Rennen gewesen, in Monza und dann in Baku. Und die Geschichte möchte ich aus erster Hand gerade von dir jetzt hören.
Thema von der Woche. Ja, also ich bin zurück von Baku. Ich bin letzte Woche zurück. Es war ein mega geiles Rennen. Also ich meine, seit ich vor mir schaue, träume ich davon, irgendwann eine Stadt ein Rennen zu schauen. Ich finde es vor allem richtig nice mit dem Stadtkurs. Also weißt du, so die engen Kurven, die alten Gebäude und so weiter, dann fährst du wirklich so mitten durch die Stadt durch. Das war wirklich der Hammer gewesen. Und ich meine, das Qualifying, 6 rote Flaggen, what the fuck. Also, es ist
und du mittendrin, also ja, Akkreditierung für das Mal jetzt wieder Boxen und so.
Ja, es ist.
Ist es so eng, wie man es im Fernsehen sieht? Also man sieht vor allem die Passage mit dem Schlosstürmli dort, die ist extrem eng. Es gab, glaube, 3 oder 4 Leute, die sich anliegen können. Mal
ja, der Walteri ist doch
angelegen,
ja.
Ja, genau, mehrere Walteris, glaube ich, das Bild gemacht, stimmt. Ja, wie ist es so vor Ort? Ist es so, wie man vom Fernsehen kennt, kann man sich wirklich so vorstellen?
Ja, man kann sich wirklich so vorstellen. Leider kann man halt wie nicht auf die Strecke gehen. Also man kann am Abend drauf mit dem Auto fahren oder halt mit dem Bus oder so. Aber man kommt eigentlich den ganzen Tag nicht an die Strecke. Das habe ich ja recht überraschend gefunden. Also wenn du irgendwie zum Beispiel von unserem Hotel hast wollen, ins Medienzentrum, Google Maps sagt dir 30 Minuten. Und dann läufst du im Google Maps nach da vorne rechts, willst du rechts, riesen Abschrankung, halt das Gitter, das man kennt von der Formel 1, kommst du nicht durch. Und überall, also ich würde sagen, sicher 2.000-3.000 Militärleute hat es gehabt. Wirklich alle 3 Meter ist ein Militarist gestanden. Und hat gesagt, hey, nein, kannst nicht da durch und so. Und die wollten dir dann gar nicht gross weiterhelfen. Und sobald du irgendwo ein bisschen länger gestanden bist, sind sie gekommen, dich zusammenschießen, also nicht darfst du das Foto machen und so weiter. Ja, willst du weg oder was machst du da und so weiter. Was ich halt eben krass gefunden habe, für die 30 Minuten weg, hast du locker eine Stunde gebraucht, weil du überall halt hast müssen irgendwie über eine Brücke gehen, über eine Unterführung, halt dort, wo die Brücken sind im Rennen, wo du im Fernsehen siehst, da sind halt Zuschauerbrücken, wo du halt rüberläufst, wo wesentlich gewesen sind, als du von A nach B kommst. Und das hätte ich nie gedacht, logisch, Stadtkurs, überleg mal, aber gleich. Es war recht krass gewesen, dass du halt überall so lang gebraucht hast. Und es ist nie gestanden, wo musst du durchlaufen. Google Maps hat das sowieso nicht angezeigt. Meine Tante, die mitgekommen ist und ich, haben dann einen ganzen Abend verbracht, von A nach B, jede Strecke abläufen. Wo ist ihr Platz? Wo ist mein Medienzentrum? Wo ist unser Hotel? Wo ist irgendein geiler Morgenspot? Und haben alles in Google Maps eingetragen. Hier kommst du durch. Hier ist Pirelli-Brücke, hier ist die Unterführung, hier ist die Ecke. Ja.
Also man muss sich anders organisieren. Man stellt sich vor, Stadtkurs mega kompakt, aber dann gleichzeitig so, wie heißt es, so fern und so nah. Oder?
Ja. Ja, denkst du irgendwie, ja, easy. Du hast das Hotel, zum Beispiel wir haben das Hotel im Altstadtkreis gehabt, wo eigentlich Fahrer ja durchfahren, oder sprich umkreisen den Altstadtkreis. An der Rennstrecke hast du 2 Minuten zu Fuß gehabt. Also morgen bin ich verwacht und habe Formel-2-Wagen gehört, weil es so laut war in dieser Stadt. Und das war schon crazy. In 2 Minuten bist du sozusagen an der Rennstrecke gewesen, aber du hast natürlich nicht gesehen, weil überall alles mit Blachen abgedeckt waren und halt überall Militaristen.
Und völlig anders als eben zum Beispiel Ungarn, wo wir ja mega lang haben, bis wir überhaupt bei der Strecke waren, mhm, oder? Die Strecke dann selber war easy durchlaufbar. Das ist jetzt wirklich so das Gegenteil. Du bist die ganze Zeit schon dort, mhm, aber du hast mega lang, um überhaupt an deine Spots zu kommen.
Ja, und was ich halt auch krass gefunden habe, ich habe mich ja eben, wie du erwähnt hast, akkreditiert, aber mit dem Medienpass kommst du dann nicht überall rein. Also ich habe ja ein riesen Drama gehabt mit dem Visa. Du brauchst ja für Baku ein Visum, dass du kannst einreisen und so weiter. Wenn du arbeiten zu Baku, dann brauchst du ein Arbeitsvisum. Mhm. Dann bin ich wirklich von Pontius zu Pilatus durchgelaufen, wo, was muss ich einreichen, wer braucht was für Unterlagen von mir. Und dann hat es dann geheißen, ja, du musst beim Außenministerium von Aserbaidschan einen Antrag stellen. Dann bin ich zu unserem Big Boss gelaufen und habe gesagt, hey, ich brauche da einen Brief, kannst du mir den unterschreiben, Lebenslauf. Du hast sogar eine Seriennummer vom Laptop, vom Handy, von allem angeben. Also weißt du, ein Wunder, dass ich nicht nur irgendeine Unterhosen, Socken, weiss der Geier was, Anzahl einschicken. Dann habe ich das eingeschickt, dann heisst es ja, innerhalb von 30 Tagen bekommst du Bescheid. Aber ich habe weder ein Bestätigungsmail noch sonst irgendeine E-Mail bekommen. Ich dachte, ja gut, warte ich jetzt mal die 30 Tage ab. Nach 30 Tagen haben sie mir zurückgeschrieben, ah, es ist ja sowieso Formel 1 Wochenende, dann ist es ein bisschen lockerer mit der Einreise, ich brauche gar nicht so ein Arbeitsvisum. Ich soll einfach Veranstalter fragen. Dann habe ich Veranstalter gefragt, die haben gesagt, ah, jetzt sind sie aber ein bisschen spät dran mit dieser Anfrage. Dann habe ich gedacht, ja, hey, wenn ihr mich verarscht, jetzt habe ich extra irgendeinen Brief geholt von meinem Chef und weiss nicht, wie 2 Stunden oder 3 Stunden investiert, dass ich das einreichen kann, und dann kommt so etwas zurück. Ja. Und dann habe ich dann halt einfach ein Touristenvisum gemacht, so wie meine Tante, aber weil ich dann halt spät dran war, irgendwie eine Woche vor dem Rennen, musste ich dann halt das Doppelte zahlen. Ja. Dann wären da wieder die Campingstühle von Monza wieder drinnen.
Ja, dann kommen die wieder zum Einsatz, zum Ausgleichen. Ja. Aber insgesamt sicher eine coole Erfahrung sowieso.
Mega coole Erfahrung. Also, wo ich dann da war und alles so ein bisschen gecheckt habe, wo muss ich innen und so, das ist halt am Anfang immer so ein bisschen schwierig, weil niemand weiss genau Bescheid. Die Leute haben so gebrochen Englisch in Aserbaidschan, also zum Beispiel das Taxi. Bestell mal ein Taxi und dann schreibt, also das Uber gibt es gar nicht, du musst sonst irgendeine so eine krumme App abladen. Dann schreibt es, ich bin da, aber sie schreiben, ich bin da auf Aserbaidschanisch. Ja, schwierig. Und dann habe ich irgendwas mit ChatGPT, weil auf Google Translate gibt es kein Aserbaidschanisch. Dann habe ich mir auf ChatGPT herausgefunden, ja, wenn ich jetzt irgendwie dort ankomme, wo der sich ist. Und eben, das war überall so ein bisschen das Gleiche. Die Medienzentren haben sie einigermaßen können Englisch reden, aber es war halt recht schwierig, sonst so ein bisschen zum herauszufinden. Ja, und halt recht viel, eben die Militärtypen sind recht sehr unfreundlich. Okay. Und ich wollte ja unbedingt von der I am stupid Wall, wo der Charles Leclerc 2019 reingefahren ist, ein Foto machen.
I am stupid. I am stupid.
Einfach, das ist so für mich, ich gehe auf Baku, das ist das höchste Ziel, das ich habe. Ich will ein Foto dort machen. Mehr muss ich nicht. Alles andere ist mir wirklich gleich. Und wir sind jeden Tag von einer anderen Perspektive dort hingelaufen und es war einfach nicht möglich gewesen, ein Foto dort zu machen. Und ich bin durchgedreht.
Warum nicht?
Ja, du hast einfach nicht können durchfahren, weil halt dort ein Gitter war. Auf der einen Seite, wenn du von der einen Seite dort angegangen bist, hast du nicht können gehen, von der anderen Seite hast du nicht dazugehen. Dann ist irgendwie so ein Militarist wieder gestanden, der dich zusammengeschissen hat. Und dann, irgendwie am letzten Tag, am Tag vom Rennen, habe ich den Spot entdeckt. So ein Fenster, wo du durchfütteln kannst. Aber vor dem Fenster, das Hindernis, ein Militarist, oder? Und dann bin ich so zu ihm gegangen, hey, darf ich ein Foto machen? Er so, nein, jetzt ist gerade das Rennen, also F2-Rennen. Ich so, gut, dann komme ich in dem Fall nach dem F2-Rennen. Ja. Und dann habe ich meinen Medienpass angelegt, bin schnell ins Hotel zurückgegangen, mit der Kamera geholt und bin ich wieder gegangen. Und dann habe ich ihm gesagt, so, darf ich jetzt ein Foto machen? Er so, ja, sie sind immer noch am Fahren. Ich so, ja, hörst du irgendwelche Autos oder bist du mal halluzinieren? Also das Rennen ist vorbei, ich habe den Push bekommen, F2-Rennen ist fertig, der und der hat gewonnen. Und er so, okay, gut, gut, aber nur ein Foto. Und dann habe ich schnell 2-3 Fotos gemacht mit der Kamera und bin wieder weg und dann habe ich es geschafft. Aber ja.
Mega, mega mühsam.
Mega mühsam. Aber dafür mein grösstes Highlight Ich habe den ersten Beste interviewen. Oh mein Gott.
Und du neben ihm so gehockt,
ja,
mit verliebtem Blick.
Das muss ich jetzt auch noch erzählen. Das ist etwas, wo man wie nie sieht, wie das abläuft. Mhm. Am Donnerstag ist ja immer so der Medientag. Und im Medienzentrum, wo eigentlich, es gibt jetzt ein Medienzentrum, das war im Hilton Hotel gewesen. Mega fancy, hat Essen gegeben, Rooftop Bar, beste Lebenscocktailparty mit Champis, geil. Und auf alle Fälle, der Medientag ist eigentlich wie so in der Boxengasse, halt, wo die ganzen Motorhomes gewesen sind. Das hat dort stattgefunden. Aber wer welche Interviews gibt, bekommst du entweder per Mail, wenn du im Newsletter abonniert hast, oder halt Medienzentrum irgendwo an einer riesengroßen Wand, sind alle Zeitpläne drauf gewesen. Dann habe ich gesehen, gut, um 11 Uhr ist das erste Interview mit Gabriel. Es ist gut, gehe ich dort mal vorbei. Ja, Hospitality. Und dann gehst du wirklich in das Motorhome von selber. Da ist ein riesengroßer Tisch dort. Hat etwa so 10 Stühle. Alle 10 Stühle sind normal dort. Und ein Stuhl ist so angelehnt an den Tisch. Und ich habe dann halt einfach irgendeinen genommen, oder? Ich habe dann gedacht, okay, der Gabriel kommt dann wahrscheinlich an der Tisch. Und dann sind aber alle schon angeguckt. Und halt so wie, wenn du irgendwo in die Kille gehst, du gehst nicht Front Row, oder? Du gehst wie so möglichst weit hinten,
ja,
oder?
Ja, das geht. Also du bist frei.
Ja. Ja.
Ich wäre wahrscheinlich auch Front Row.
Alle so rausgenommen und dann ist halt wie nur ein Platz frei gewesen, neben dem Stuhl, der angelehnt war. Dann dachte ich, ja komm, YOLO, dann sitze ich halt neben dem, oder?
Yeah.
Und nachher war es aber schon krass gewesen, weißt du, dann sitzt du einfach so neben Gabriel Bortoletto und er erzählt so Sachen und du musst dich irgendwie zusammenreissen. Also bei ihm ist es jetzt noch gegangen, aber beim Esti, ich bin gestorben, wirklich. Ich bin fast auf dem Stuhl gekittet.
What kind of birthday present do you make at the race for yourself?
Hopefully a good weekend, that would be a good present, but... Yeah, no, from now on, really, I don't think about the birthday too much. I think it's full focus on what we have to do, and yeah, that's part of the game.
Er ist fast schauen, dass er nicht das Hintergrundbild sieht auf dem Handy.
Nein, ich habe es extra gewechselt. Ich habe extra, ich habe natürlich nicht kennen, der Nico, der das Hintergrund nehmen. Und dann habe ich den Esti gehabt, darum habe ich mich ein bisschen seriös, weil es das allgemeines Formel 1 Foto. Aber ja, nachher sind wir halt von Hospitality zu Hospitality gegangen. Kaum war der Esti fertig gewesen, also 10 Minuten ist das gegangen, ist der Oli gekommen, dann ist fertig gewesen, dann bist du gut nebendran in die nächste Box gegangen von irgendeinem Racing Bulls, dann kommt irgendein Isaac, ist das Interview draussen gewesen, immerhin, dort hat es Red Bull gegeben, nachher irgendwie bei McLaren haben sie dann schon ein bisschen professioneller gestohlen, also nicht um einen Tisch herum, sondern halt wie so eine Präsentation, weißt? Er sitzt da vorne auf so einem Tischchen, weißt, so, wirklich so inoffizielle Pressekonferenz. Aber bei den anderen bist du einfach so, wie am Mittag, weißt, so ein bisschen Gartentischchen rumgucken und hast so ein bisschen gequaselt. Ja.
Voll gut.
Ja, das war Hammer gewesen. Willkommen aus dem Paddock hier in Baku, Aserbaidschan. Ich bin da gerade so ein bisschen am Mitbeobachten. Es ist gerade der Toto Wolff, Chef von Mercedes, mir absolute Lieblingsteamchef an mir vorbei spaziert. Zurück in seine Hospitality Box oder Motorhome, wie es genannt wird offiziell. Ja, vorher ist noch der Nico mir entgegengekommen und Franco, die zur Drivers Parade gespeedet sind. Ja, und jetzt bin ich so ein bisschen am Leute beobachten, ob es da Leute gibt, die ich per Zufall kenne, außer irgendwelche Fahrer oder Mechaniker, aber bis jetzt negativ. Genau. Ich habe noch gesehen, dass irgendwelche Journalisten so Gridstickers haben. Mit denen kommst du eben auf. Jetzt kommt gerade der Ralf Schumacher, absolut random. Und es braucht genau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Leute. 8 Leute. 8 Journalisten braucht es. Um ihn herum und jetzt gehen sie da in die Box rein. Und der eine die finnische Ex-Fahrer, Walter C. Friend, ist auch noch dort dabei, aber keine Ahnung, wie der heisst. Ja, ich muss dann nachher mal abchecken. Genau, ja. Das wäre so aus dem Paddock. Dann nachher noch ein bisschen weiter quasseln und schauen. Also ich so einen Sticker bekommen?
Du bist jetzt da ganz viel Rennen inzwischen. Also du bist ja in Monza gerade vorher, dann in Baku, dann bist du letztes Jahr in Katar gewesen, du bist mit mir in Budapest gewesen. Habe ich etwas vergessen?
Nein, es sind alle.
Vier. Was hast du jetzt vom Gefühl her, du hast jetzt Militärsement in Baku und das müssen wir umlaufen. Ist das vor allem das, was unterschiedlich war? Oder anders gefragt, ja, was hat für dich so die Rennen ausgemacht? Wie verschieden sind sie und warum? Auf was genau?
Also Baku habe ich halt recht praktisch gefunden, weil es halt wirklich recht nah ist vom Hotel. Also logisch, ich habe erzählt, es war eine halbe Weltreise vom Hotel zum Grandstand von meiner Tante. Ja, du hast alles können zu Fuß gehen. Ich meine, logisch, wir haben jeden Tag 20 bis 30'000 Schritte gemacht, aber das machst du zu Monza an. Also weißt, oder zu Ungarn haben wir ja, ich weiss nicht, wie viel Schritte gemacht. Zwar Ungarn, muss ich sagen, ist recht, die Fanzone und unsere Plätze sind alle recht nah aufeinander gewesen. Aber du hast halt wie nicht, du kannst in Ungarn irgendwie 2-3 Stunden warten, oder zu Monza 2-3 Stunden warten, bis du irgendwo mal draussen bist.
Ja,
oder,
draussen, ja.
Ja, oder wenn du von A nach B in der Strecke willst, gehen, logisch, dort, ich meine, das Hilton ist ja eigentlich das Ende von der Strecke in Baku und unser Hotel ist das andere Ende gewesen. Logisch, das sind auch irgendwie 1-2 Kilometer dazwischen gewesen. Aber irgendwie, du kannst gleich, da siehst du noch Laden, ach komm, wir gehen noch das Wasser posten, ach komm, gehen wir doch hier gut Nacht essen, weißt du, auf dem Weg ins Hotel, es ist halt
du
viel praktischer.
Du bist schon in der Stadt, das ist mega praktisch. Okay.
Ich musste sagen, meine Tante ist ja mitgekommen, sie hat in ihrem Leben schon 2 Formel-1-Rennen im Fernsehen gesehen und das ist alles. Also ihr sagt der Sport absolut nicht.
Das ist ihre Präsentation
gemacht. Genau, ich habe eine PowerPoint-Präsentation gemacht und ich habe gesagt, ja, jetzt kannst du dich dann freuen, 40 Seiten. Und sie hat immer gemeint, das ist ein Witz. Aber ich habe dann wirklich 40 Seiten PowerPoint-Präsentation gemacht für sie mit einem Quiz. Und sie hat dann...
Das aufpasst.
Sie hat dann alle Sachen richtig beantwortet. Und nach dem Wochenende hat sie sogar den Typen gekannt. Also weißt, wir sind irgendwo gewesen und da ist der Maximum Prime irgendwo an der Wand gewesen, oder der Oski, oder? Und ich so, hey, wer ist jetzt das schon wieder, der Fahrer rechts? Oder das orange Team? Wie heisst das jetzt schon wieder? Weißt du? Und sie hat es dann gewusst. Und ich bin natürlich auch stolz gewesen, hat sie das gewusst. Aber für sie ist jetzt das Stadtrennen, glaube ich, mega praktisch gewesen. Also gerade für jemanden, der den Sport nicht so interessiert oder das erste Mal an ein Rennen geht, ist das schon noch praktisch. Also weißt, dann hätte sie in ein Museum gehen oder FP1, FP2, habe ich gesagt, das kannst du dir eigentlich sparen, blöd gesagt. Ja. Geh du gescheiter irgendwo etwas machen, was dich interessiert. Dann ist irgendwo shoppen, ist irgendwo ein Käfeli trinken und so und ein bisschen rumgelaufen. Und dann haben wir uns am Abend getroffen, ich habe meine Interviews gemacht, sie hat dies und das gemacht. Und so war es eigentlich recht cool gewesen. Sobald sie keinen Bock mehr hatte, dort zu sitzen und ihr Rennen zu schauen, hat sie in die Stadt gehen, raus und ihr Zeugs machen. Und so ist halt schon recht cool. Wenn du dann wirklich irgendwo, wie jetzt Monza geht noch, das ist auch noch einigermaßen in der Nähe von der Stadt. Aber jetzt Ungarn, ich meine, da sind wir im Arsch von der Welt.
Bis sie überhaupt zurück wäre in der Stadt, weil sie wieder müde und das Haushalt und das Schlange steht.
Ja.
Ich verstehe es, ja.
Und zum Teil, weißt du, Pause zwischen FP1 und FP2, oder? Ich kann jetzt meine Artikel machen, ich kann ein bisschen in der Medienzone chillen oder so. Aber sie kann irgendwie, ja, sonst normalerweise in einem anderen Rennen nichts machen. Mhm. Und so hat sie gesagt, ah ja, jetzt gehe ich schön dort in der Fanzone, hat es Konzerte gegeben, es hat zum Beispiel am Abend, oh mein Gott, Martin Garrix Konzert gehabt, ich bin ja ausgerastet. Aber ja, zum Beispiel jetzt wieder zurück zum Chaos, wo dann halt in dieser Stadt ist. Normalerweise hätte ich vom Hotel zur Konzerthalle 50 Minuten zu Fuß gehabt. Mit dem Auto eine Viertelstunde. Ich habe 3/4 Stunde auf ein Taxi gewartet, weil keiner irgendwie meine Sprache verstanden hat. Ich habe ihre Sprache nicht verstanden. Dann nur mal etwa eine halbe Stunde dort hinfahren, weil es so ein Riesenchaos war auf dieser Straße. Und die fahren einfach, sie fahren, wie sie wollen. Irgendwie gibt es schon Mittelstreifen und so, aber irgendwie hebt sich nicht jeder dran. Und nachher haben sie mich dort bei der Konzerthalle rausgelassen. Und rat mal, wer der war, ein Militarist, der gesagt hat, da kommen sie nicht durch, sie müssen jetzt alles wieder füllen laufen. Dann musste ich 1 Kilometer füllen laufen, die Strandpromenade entlang, wieder zurück und dann wieder 1 Kilometer zur Konzerthalle. Und dann bin ich um 12 Uhr dort gewesen, und er hat noch eine halbe Stunde gespielt. Ja, also ich habe die wichtigsten Lieder gehört, aber weißt du...
Nein, aber trotzdem, es ist ultra mühsam ja. wegen der blöden Regel irgendwie. Du bist so viel gelaufen in deinem Leben nicht wahrscheinlich in
ja, meine Tante hat auch gesagt, sie ist am einen Tag, glaube ich, am Freitag, wo FB1 und FB2 war, hat sie einen halben Marathon gelaufen.
Mhm.
Also weißt du, wenn du denkst, irgendwie wahnsinnig viele Kilometer hat sie gemacht. Irgendwie, wie viel ist ein halber Marathon?
Halb ist die Hälfte von 42 oder
ja, 20 Kilometer. Also läuft mal 20 Kilometer am Tag. Aber ja, logisch, du siehst halt etwas, bist in einer frischen Stadt und so weiter, aber gleich.
Aber ist cool. Wie heisst es, Tante?
Nicole. Liebe Grüße an Nicole oder besser gesagt Tante Olga.
Tante Olga, gratuliere sehr fest zum ersten Quiz überstanden von deiner 40-Seiten PowerPoint-Präsentation bei Formel 1. B vom halben Marathon, 3-4 Tage hintereinander, also Hut ab.
Und sie hat sogar gesagt, beim Zurückfliegen, dass sie künftig wieder mal in Fernsehen hineinschaut, wenn Formel 1 läuft oder zumindest schaut, wer gewonnen hat. Also ich meine, immerhin.
Schon voll überlegt, ja, voll. Hast du etwas erreicht, hast du einen Fan mehr gewonnen.
Und, jetzt kommt noch das Weitere, und ich habe sie gefragt, ob sie wieder mal an ein Rennen kommen würde. Sie war nicht abgeneigt gewesen. Vor allem, als ich das Stichwort Singapur genannt habe. Wir sind ja mal in Singapur gewesen, meine Tante und ich. Wir haben leider nicht alles gesehen, was wir sehen wollten. Dann hat sie gesagt, ja, das könnte man eigentlich gut verbinden.
Jetzt könnt ihr es ja nachholen.
Ja.
Singapur ist ja ein Rennen, wo, wie lange geht es schon? Also der Crashgate beherbergt hat 2008. Übrigens, Fakt, neben der Rade, Felipe Massa ist schon immer noch vor Gericht am Fighten drauf, dass das Ergebnis allenfalls aberkannt wird. Also im extremsten Fall, das wird wahrscheinlich nicht eintreten, wird es so sein, dass der Sieg vom damals Abalonso aberkannt wird und also das ganze Resultat, das heisst, punktemässig wäre dann eigentlich der Massa-Weltmeister geworden und nicht der Lewis Hamilton in dem Jahr, bei dem Crash geht. Wenn das wird aberkannt werden, das heisst, er könnte theoretisch über Gericht erreichen, dass er also postum Weltmeister wird, aber wahrscheinlich ist es so, selbst wenn sie das akzeptieren, dass es falsch war, dass man den Titel in Lewis doch nicht wegnimmt, wie es halt schon passiert ist.
Ja,
aber der wird die Anerkennung noch bekommen vor Gericht. Er ist recht aktuell im Moment noch gewesen. Ich hätte eine schöne Überleitung gefunden zum nächsten, zum Pro und Contra von Strecken, von neuen Strecken und alten Strecken. Aber vielleicht willst du mir noch mega viel erzählen von all den tollen Sachen, die du erlebt hast in Monza und in Baku, und ich möchte dich eigentlich nicht unterbrechen.
Alles gut, alles gut. Nein, ich glaube, das Wichtigste habe ich gesagt. Ich meine, mein Highlight war der erste Beste gewesen. Ich habe coole Leute wieder kennengelernt und coole Leute von Ungarn wieder getroffen in Monza.
Genau, du hast den Marc Verstappen wieder getroffen.
Ja, also leider, oder nicht ganz. Leider nicht ganz. Aber wir haben schon abgemacht für Sandford nächstes Jahr. Er hat Billett, ich habe Billett. Aber was ich noch mega krass gefunden habe, ein kleiner Fun Fact, in Monza, oh mein Gott, es hat einfach einen Barilla-Stand gegeben. Du hast eine Lasagne holen. Du magst dich vielleicht noch erinnern.
Als schlechtes Essen in Budapest.
Ja, genau. Der richtige Trash-Food, wo man dort innen, der Burger, der kalt war.
Teuer und schlecht, ja.
Ja. Und auf jeden Fall, das Monza einfach Barilla-Stand mit Lasagne. Du hast sogar zwei Lasagne-Sorten können aussuchen.
Genial.
Und jetzt muss ich noch eine kleine Geschichte zu Monza erzählen. Aber wir hatten ja die Campingstühle gehabt. Mega billig. Ersten Tag FB1, FB2. Habe ich ja noch den Biggest Fight mit meinem Chef, was ich überhaupt frei machen kann. Dann habe ich gesagt, gut, wenn ich nicht frei machen kann, mache ich halt dann einfach Homeoffice aus Monza. Bin ich dann halt dort mit meinem Campingstuhl im Gitter irgendwelche Artikel am Schreiben. Soll es so sein, aber ich habe dann gleich irgendwie Last Minute. Auf jeden Fall haben wir FP1, FP2 normal geschaut. Dann sind wir irgendwie in die Fanzone gegangen, nur schon. Vom Parking, wir sind zum Glück mit meinem Auto gegangen, vom Parking zur Fanzone bist du 40 Minuten gelaufen. Und ich meine, mit diesem Campingstuhl war das ein riesenhoher Gepäck gewesen. So fühlt man sich sicher auf einem Militär 50 Kilometer Marsch. Weißt du, so, weiss nicht wie lange, irgendwie, zum Glück haben wir bequeme Schuhe gehabt und so, und nicht die ganze Ausrüstung, einfach das blöde Campingstuhl. Und dieser Grind natürlich, wo wir natürlich wieder gefilmt worden sind, mit dem Leclerc und mit dem Hülkenberg Grind. Oder Karten und Kopf, besser gesagt. Ja, auf jeden Fall dann, Samstag haben wir dann verzichtet auf unsere Stühle, glaube ich. Auf jeden Fall am Sonntag haben wir dann auch überlegt, was machen wir jetzt? Nehmen wir die Stühle mit, nehmen wir nicht mit? Und dann hat mir aber jemand geschrieben, den ich kenne, der aus der Region ist, in Italien, wo Monza ist. Und er hat gemeint, ja, sie kontrollieren anscheinend die Billett gar nicht richtig. Also sie scannen zwar Billett, wenn du in Grandstand reingehst, aber sie scannen nicht mehr, scannen, wenn du rausgehst. Das heisst, du kannst eigentlich 100 Mal reingehen, aber nur einmal raus. Oder du kannst das vierte rein mit zwei Billett und bleibst drin, oder?
Mhm.
Und er hat gesagt, hey, versuch es. Und ich muss sagen, okay, irgendwie ist es nicht fair, weißt du, so der Bünzli. Aber gleich habe ich dann so gesagt, hey, es ist nicht mein Fehler, ich mache nichts, also ich mache schon etwas falsch, aber wenn die Italiener das nicht besser organisieren, dann können wir auch davon profitieren, oder? Dann sind wir zum vierten reingegangen, ich wollte mein Billett zeigen vom Kollegen und dann sagt der Billettscanner, ah, die habe ich sowieso schon gesehen, alles gut. Ja. Und ich so, okay, ich habe dich noch nie gesehen, aber merci. Dann sind wir reingegangen, neben ihnen gucken und so. Und natürlich haben wir gerade den Platz gehabt bei zwei Verstappens, wo dann die gekommen sind, jetzt sind unsere Plätze und so. Ja, es ist logischerweise die ganze Reihe, oder besser gesagt, die ganze Tribüne war ausverkauft gewesen, kein Platz mehr gehabt. Und dann meine Kollegen so, nein, komm, wir gehen jetzt halt einfach sonst irgendwo das Rennen schauen. Also dachte, du hast weisse kurze Hosen, als ob du mir irgendwo an einem Boden sitzt. Also kannst du vergessen, oder? Ja, und dann habe ich gesagt, komm, wir bleiben jetzt einfach da sitzen, auf den Stegen. Kein Mensch hat es interessiert, die Security. Ja, sitzen die nur an, oder? Und dann haben wir dort die beste Aussicht auf das ganze Rennen gehabt. Auf dem Bildschirm, Kommentator, wo die Nationalhymne kam, wo die Flugzeugtouren geflogen sind. Am Schluss noch der Luis und Leclerc, die nebeneinander gefahren sind. Wir haben das alles gesehen und wir haben einfach keinen Stutz gezahlt für das.
Perfekt.
Also besser geht es nicht, logisch. Nachher habe ich dann mega viel gesehen im Facebook, so Wetter über die und was das für dumme Sichen sind und so.
Wieso?
Weil wir das gemacht haben, weil halt Leute gegeben hat, die das gemacht haben. Aber hankerum muss ich sagen, ja, wenn du das halt nicht besser organisierst. Also ich meine jetzt im Vergleich zu Baku wäre das nie möglich.
Du hast weiter gezahlt, gell? Also wärst du nicht einbrochen oder so.
Nein, also logisch, dann zahlst du vielleicht 400 Stutz. Wir haben 100 Stutz gezahlt, ja.
Meine Theorie, also nicht Theorie, aber nach dem Erfahrungsbericht nach Budapest ist schon, wir als Fan, der vor Ort geht und das Rennen, man tut fest, leiden auch. Also by the way, also in Budapest, der Transport dorthin und nachher eben, ob es regnet, ob die Sonne dich verbrennt und so, du bist einfach das am Aushalten. Und du kannst dreimal die Frage stellen, warum tue ich mir das alles überhaupt auch und zahle noch dafür. Balkoni hat es auch gehört, du musst ja extrem viel halbe Marathon laufen jeden Tag und so.
Mhm.
Im Rahmen von dem, dass du eigentlich mega viel auch nicht so bequem vor Ort bist, also bitte, ist alles gut.
Ja, darum easy.
Genau, aber wenn ich mich wundere, wie Singapur ist, also falls du gehst, wo du ja dort mal
reinbrichst,
ich hoffe, dass dort die Autoritäten nicht so autoritär sind in Baku und dass du also überall an deine Punkte gratis, ohne immer halbe Marathon müssen zu laufen. Gehen wir doch den Punkt in die nächste Rubrik, das Pro und Contra. Dort geht es nämlich um die alten und die neuen Strecken von der Formel 1.
Pro und Contra!
Und ist aber cool, dass du angezettelt kam mit dem Thema. Tatsächlich ist ja diese Woche da die News rausgekommen, dass offenbar ab 2027 das Rennen in Spa in Belgien und das in Barcelona sollen abwechslungsweise stattfinden. Im 27 im Spa, nachher in Barcelona, hier und her, bla bla. Und ja, es wird ja ab nächstes Jahr, ab dem 26 in Stadtkurs gehen in Madrid. Da kann man sich ja schon fragen, warum Spanien unbedingt zwei Rennen braucht. Es ist sicher zwei Also klar, Katalonien ist etwas anderes als Spanien offenbar. Eigentlich nicht, aber ja, aber ist ja gleich. Dass wenn man gar nicht tiefer reingeht, der Punkt ist eigentlich mehr, ich verstehe schon, dass Spanien nicht unbedingt muss zwei Rennen haben im Kalender, kann ich nachvollziehen. Aber dann müssen ja wenn schon eher Madrid und Barcelona das austauschen. Oder
ja, voll. Das fände ich fair.
Das wäre ja völlig sinnvoll und so. Auch für alle, auch für die Fans, für die Leute vor Ort, mache ich Abwechslung hin und her. Aber Spa ist ja, weiss Gott, vielleicht nach Monaco der Kurs, der die meiste Geschichte birgt. Und noch das alte Formel 1 mit dem, wie es noch ein langer Kurs ist, wo wirklich noch das alte von früher, von den 50er Jahren noch hast. Es ist ja früher auch viel länger gewesen. Es ist so wie ein Nürburgring-mäßig, wo sie einfach noch den letzten Teil genommen haben und dort eine Strecke gemacht haben, wo aber doch etwa zwei Minuten brauchst, bis du um die herumgefahren bist. Nürburgring, die Klein ist sehr viel kleiner als das. Die ganze Nordschleife ist ja nur, wenn der Max Verstappen mit dem GT-Auto das Rennen fährt und zwischen der Formel 1 nicht mehr, besser gesagt. Vor allem seit dem Niki Lauda im fast tödlichen Unfall damals ja nicht. Jedenfalls, für mich ist es eigentlich ein absolutes No-Go, das Paar überhaupt vom Kalender wechseln oder vom Leis, dass sie das überhaupt wagen. Mhm. Und dann als Abwechslung mit Barcelona, wo ja, okay. Aber Barcelona ist im 91 geführt worden, wird vor allem als Teststrecke verwendet, weil dort im März, Februar umeinander, vielleicht Ende Januar schon, ist es ja ein bisschen weniger kalt als im Rest von Europa, aber gleich noch nahe all den Konstrukteuren in England, im meisten und so, ein paar in Frankreich, Italien. Also es macht dort durch temperaturmässig Sinn, dass viel in Barcelona trainiert wird, aber das ist doch, ich glaube, zu meinen, das ist jetzt keine Strecke, die die Fahrer wirklich vermissen. Mm-mm. Es ist nie sehr ultramässig coole, beliebt. Es ist ja auch nicht eine mega schlechte, aber es ist jetzt nicht eine, die bleibt. Aber Spa ist jetzt eine, die ganz viele Fahrer fest lieben. Also, wo sie das feiern und dort gerne fahren. Und dann hast du noch Orange, also von den berühmtesten Kurven überhaupt in der Formel 1. Und das mit der ganzen Geschichte, die dahinter birgt, das ist Schumacher sein erster Rennen gewesen, sein erster Sieg gestellt gewesen und so weiter und so fort. Du hast so viel Geschichte in dieser Strecke. Das einfach so aufzugeben, so halbe, finde ich mega schwach. Und dann noch mein Extra-Argument, wir sind eigentlich die gleiche Meinung, aber trotzdem, auch noch gesagt habe, das Pro und Contra ist mir das Contra, das Pro. Aber ich meine, im Moment haben wir kein Rennen in Deutschland schon mega lang nicht, oder? Mhm. Wir haben kein Rennen in Frankreich schon ziemlich lang nicht und Zandvoort in Holland wird ab nächstes Jahr wieder wegfallen, ab übernächstes Jahr. Das heisst, wenn nachher auch noch Belgien wegfährt, dann hast du auch im Zentraleuropa, wo übrigens Mercedes herkommt, wo Alpine auch noch... Also es ist ja sehr viel kommt von Deutschland. Der Fahrer, der Beste, ist der Max von Holland. Die Mutter von Lando Norris ist Belgierin. Du hast eigentlich in dem, sagen wir, geografischen und auch sprachlichen Raum, hast du einfach kein einziges Rennen. Ist eigentlich für mich ein absolutes No-Go.
Ja, nein, ich finde es auch eine Schweinerei. Also, und auch wenn du denkst, irgendwie Tschechien, Polen, das nächste ist dann schon Ungarn, weißt du? Ungarn, Monza.
Österreich hast du ja wegen Red Bull irgendwie noch.
Ja, aber gleich.
Nein,
also irgendetwas Deutschland.
Genau.
Oder eben Spa, wenn schon Paul.
Also eigentlich müsste Hockenheim oder wäre immer in die, oder Nürburgring schon längstens wieder im Kalender.
Ich kann es nicht verstehen. Aber ja, vor allem eben Spa, so wie du gesagt hast. Also das wäre das Dümmste, was ich machen könnte.
Ich weiß nicht, warum Mercedes und jetzt bald Audi da nicht auch hier Druck machen für das, ehrlich gesagt. Weil das ist der wichtigste Motorenhersteller ist jetzt aus Deutschland und bald Audi ist auch noch dabei. Also weißt du, so, es wäre durchaus ein Must, eigentlich, dass mindestens Deutschland das Rennen hat. Jetzt nimmst du es auch noch in Belgien weg.
Ja, und ich finde es sowieso schon schade, dass Imola schon weg ist. Ich meine, das ist ja mega
auch
das...
Auch historisch. Imola war zwischendurch ja recht lang wieder weg gewesen. Ich habe mich wieder schon daran gewöhnt. Du bist während der Pandemie wieder reingekommen, so notfallmäßig. Bist du mal in Imola gewesen? Ich bin mal gewesen. Es ist mega eng. Es ist wirklich so, es ist wirklich oldschool im Sinne von, dass auch also die Strecke ist eng. Du kannst, man sagt, man kann es fast nicht überholen. Es ist einfach so, es ist wirklich nicht so viel Platz. Es ist oldschool. Aber das Coole ist, das ist ein halber Stadtkurs, wenn es keiner ist. Es ist wirklich auch mittendrin in dem Dorf. Eben, es ist noch cool. Also, und ich glaube, früher, also zu den 90er, 80er Jahren, sind die Fahrer auch normal gewesen. Der Senna ist irgendwie im Restaurant gewesen, im Dorf und so. Seine Pasta geholt, seine Carbonara, wieder Cola Pinto geholt. Und er ist immer ins gleiche Restaurant, weil ja und so, weil irgendeiner kennt. Ich glaube, das ist einfach das Feeling noch. Das ist noch cool an Imola, glaube ich. Ich habe es nicht verkraftet, dass Imola jetzt vom Kalender wegfällt, du hast Monza.
Ja.
Aber Spa ist für mich ein No-Go, geht gar nicht.
Ja, und vor allem dann eben der Dusch
mit Barcelona.
Ja, das ist so unnötig.
Also, mehr aus machst du mehr aus einem Dusch mit etwas, das näher liegt.
Oder zwei Geschichten, oder zwei historische. Wieso nicht Monza und, weißt, Monza und Spa vielleicht duschen?
Was auch mega wehtun, ich weiß nicht.
Ja, aber irgendwie so.
Es kann man niemanden in Silverstone streichen. Das sind ja alle Konstrukteure. Das werden wahrscheinlich wird sich ganz viel gegen wehren. Warum wird sich niemand bis Bau, oder? Und meine Vermutung ist einfach, es geht ums Geld wahrscheinlich, oder?
Also, ja, logisch.
Wie all die Scheichen und die im asiatischen Raum haben die ein Rennen nach dem anderen, ein langweiliges Rennen nach dem anderen zum Teil, die haben einfach den Cash, oder?
Ja, wenn du siehst, irgendwie Jeddah, Bahrain,
wo das?
Abu Dhabi, also, Katar. Genau, what the fuck?
Bei aller Liebe und sicher also, coole Rennen und gut organisiert, aber wieso braucht der Mittlere Osten so viele Rennen?
Ja.
Also wirklich, da reichen ja zwei, wirklich, längstens.
Zwar vielleicht da, wie heisst der obersympathische FIA-Präsident?
Der Ben Sulaimein, ja, den hast du ja, warum?
Ja, der kommt ja aus Dubai, oder?
Vielleicht ja, irgendwie dort umeinander. Aber
ja.
Du hast gesagt, Katar, Bahrain, Jeddah in Saudi-Arabien. Mindestens drei, was jetzt noch? Baku ist relativ nahe.
Ja, und die haben ja auch Cash, wie ich weiß nicht was, wegen dem Öl, oder?
Es ist schade. Ich weiss, Ölhersteller, Benzin, bla bla, aber jetzt wird das Benzin so teuer plötzlich. Ich höre das Argument dagegen. Nein, keine Ahnung. Also wir sind dagegen, das ist glaub, ganz klar. Es gibt aber auch Strecken, die cool sind, neu. Also ich weiss nicht, wie du das so erlebst. Aber Singapur ist, glaube ich, noch eine beliebte. Auch in dem Nachtrennen, wo sie ja eingeführt haben damals. Abu Dhabi, ich vergesse. Abu Dhabi ist auch noch im Raum. Und das ist ja meistens der letzte vom Kalender. Abu Dhabi ist so ein Rennen, das am Tag anfängt und dann aber Nacht wird während dem Rennen. Das ist auch noch ein spannendes Konzept in dem Sinn. Aber das braucht vier plus also, Baku, alles dort
umeinander. Und nachher kommt ja dann noch dazu die USA, oder? Die haben ja Austin, Miami, Las Vegas.
Und ich meine auch, okay, die geben, das ist vielleicht auch Cash und die werden dort wachsen, aber hallo, drei. Und Las Vegas ist, glaube ich, bei allen Lieben nicht so eine gute Strecke. Austin ist, glaube ich, noch beliebt. Mhm. Miami weiß ich gar nicht, wie es jetzt für die Leute vom Gefühl her, aber von mir kannst du zwei, aber doch nicht drei.
Nein, also ich verstehe es
auch nicht. Hast du ja Montreal hast auch schon und so, Mexiko hast du auch schon. Ey, ich weiß nicht, es ist schade. Also klar, das Geld regiert. Ich meine, sie müssen ja längstens, wenn es wirklich geografisch verteilen, zwei in Südamerika mindestens auch noch, oder keine Ahnung, wo auch immer auf dieser Weltkarte. Und ja, Europa ist vielleicht übervertretet, kann man sagen, aber Europa ist auch Geburtsort von der Formel 1 und auch dort, wo die meisten Stahle herkommen. Das ist wie logisch. Also, das ist ja kein Rennstall aus dem arabischen Raum, aus dem Mittleren, sorry. Ja. Also, ist einfach so. Ja, wir sind noch enttäuscht von dieser Streckenwahl, das haben wir, glaube ich, sagen, auch wenn es schon die eine oder andere gibt, die cool ist. Ich glaube, China kommt zurück, scheint es. Malaysia ist wieder weg, weiß auch nicht. Korea ist schon wieder weg gewesen. Was ist noch gewesen? Türkei ist wieder weg gewesen, Zeit lang, aber auch nicht so unbeliebt. In den 2000er Jahren hat der Hermann Tilke, der Deutsche, ganz viele Strecken designt und man hat sie so Tilke-Tilkodromos genannt, also Tilke-Strecken, die sind nicht so beliebt gewesen bei den Fahrern. Sind meistens ein bisschen so Fisher-Price-mäßig so funktioniert, ist nicht gefährlich, aber ist auch ein bisschen lame. Aber er hat nicht mehr schlecht gemacht. Er hat auch Strecken gemacht, die tatsächlich noch cool waren. Ich glaube, Korea war eines von denen. Oder Sepang in Malaysia. Lieber so Sachen wieder vorholen oder kann ich Japan zwei Strecken machen, statt nur, weiß nicht, es gibt so viele Möglichkeiten.
Ja, geile Stadtkurs. Komm, wieso nicht durch Zürich, Mann? Weißt du, wie geil?
Ja, Formula E war schon vor nicht so lange her. Und ja, ich bin gerade vor zwei Wochen bin ich mit dem Velo auf Zürich und dann bin ich wirklich so voll ins Hoffen und dann fahrst du gerade dort durch. Und ich habe wirklich gedacht, aha, das war ja da die Formula E-Strecke, die grosse Gerade, Bürgliplatz, richtige voll ins Hoffen, am See entlang. Schon.
Das ist schon geil.
Ja, alles wäre geil. Oder kannst du wieder Bern-Bremgarten führen.
Ja.
Nein, ich glaube, dass die Schweizer ihr Rundstreckenrennenverbot noch nicht aufgehoben hat, ist auch sehr schleierhaft. Das ist schon mehr sein Versuch bereits gestartet worden in der Hinsicht.
Das ist Brunz. Komplett. Wer kommt auf so Ideen?
Ja, klar, damals in den 48er mit dem grossen Unfall, dass man das so gemacht hat, okay. Aber jetzt, weiss Gott, ist sehr viel Zeit vergangen und die Sicherheit ist schon sehr fest auch optimiert worden. Also, wir können die durchaus machen und die Schweiz hat ja Geld für das und organisieren können sie auch. Also, von dem her, es fehlt vielleicht noch ein bisschen mehr Begeisterung.
Ich will mal Schweizer Ecken fahren.
Hey, ich weiß nicht, vielleicht im Rahmen dessen, dass eben der Treibstoff vielleicht grüner wird, können wir ja vielleicht politisch dort wieder führen gehen, weil, was schade ist halt, es ist halt, mindestens in der Schweiz, ich glaube, das ist immer nur von SVP-Seite gekommen, dass man das Rundstreckenrennverbot aufhebt, wenn wir nicht täuschen. Und das wäre eigentlich, glaube ich, durchaus etwas, was man auch kann, nicht nur von einer Partei nehmen, das könnte auch, das ist ja nicht unbedingt ein politisches nur von einem Ecke. Also klar, es geht um Autos, es geht um Treibstoffverbrauch, aber vielleicht, wenn es mal grüner wird, lässt sich auch mit den Links dafür irgendwie begeistern. Fände ich jetzt nicht so das Blödste. Und es gibt ja durchaus Formel 1-Fans, die nicht SVP wählen. Also, von dem her hoffen wir doch, dass es eigentlich darauf ankommt. Aber Spa wieder in den Kalender rein, wählen wir dafür.
Ja, und der Befestigung mit Sekundenkleber immer bleibt.
Zum Beispiel, ja, genau. Ich meine, ich würde persönlich sogar immer noch Monaco aufgeben, wenn ich ehrlich bin.
Ja.
Also das Rennen in Monaco ist, wie du selber gesagt hast, gesehen und gesehen werden, aber sportlich ist es ja schon längst irgendwie so. Ich meine, einmal im Podcast, Folge 2 oder Folge 3 davon gehabt, wie wir Monaco können verbessern können. Ihr könnt nachhören.
Ja, stimmt.
Das ist die Folge heute. Also wir müssen immer wieder Wissen hier aufbauen. Und ich glaube, jetzt gehen wir langsam schon zum der letzten Rubrik, Fun Fact, zum Schluss. Wir haben ganz viele Fun Facts aufgeschrieben, das mal ist mir eine. Oder hast du noch eine Strecke will ernennen? Ich glaube nicht.
Nein,
schau es. Dann gehen wir zum krönenden Abschluss vom Boxcast Folge 7.
Und jetzt zum Schluss der Fun Fact.
Ich habe gerade zwei bis drei Sachen aufgeschrieben. Willst du gerade starten?
Ja, ich starte doch mit einem Kleber. Hast du das mitbekommen, oder Sparkle Sprinkles Kleber.
Ich hatte nicht gedacht, dass es einen Namen hat, aber es stimmt, das ist ja das Einhorn da von dem kleinen Mädchen, oder?
Genau,
wo,
ja.
Wo, schon lustig, du hast mir das Video geschickt, mhm. so randomly, aber vor dem Rennen. Vorher, viel
ja.
vorher, dass sie als kleines Mädchen hat etwas designt, also designt, oh, gezeichnet, also ein Einhörnchen. Nein, ein Einhorn. Kein Einhörnchen. Ein Einhorn. Und dann hat und gesagt, Carlos Sainz, ob er das nicht könnte auf seinem Helm drauf tun. Und er so, ah, das ist herzlich, das mache ich.
Ja.
Auch so, nichts dabei gedacht, oder?
Ja, easy. Ja.
Hello, Carlos. What's your name, my unicorn? Sparkles or sprinkles? And can you wear a unicorn?
Sparkles or sprinkles? Yes.
And can you wear a unicorn sticker on your helmet for the rest of the year? Lucky!
Hey! Crazy cute. I will wear
sparkles or sprinkles.
If you design you or your unicorn sparkles or sprinkles thing sprinkles. And you send it to the team, I promise I will wear a unicorn sticker in my helmet.
I like that.
Und nachher hat er ja am Rennwochenende oder sprich am Freitag ein Video gemacht, so hey, Versprechen ist Versprechen. Mhm. Hier auf meinem Helm ist jetzt hinten drauf das Einhorn. Und ich meine, wer den Carlos Sainz kennt, der hat immer so ein den rot-gelben Helm und hinten drauf das Einhorn, so pink, violett, so richtige Einhornfarben, oder? Ja. Farbliches Desaster, das ganze
ja,
Zusammenspiel.
Aber, ist okay.
Aber ja, ist okay. Und nachher hat er irgendwie am Samstag eben bei dem krassen Qualifying, wo alle irgendwie gecrashed sind, ist er irgendwie plötzlich so nahe Pole gewesen, logisch nachher der Max noch. Aber gleich, ich kann auch.
Er hat zweite gestartet am Schluss, aber er ist wirklich fast von der Pole rausgekommen.
Mhm.
Und er hat vor allem können haben, das hat man auch nicht gedacht.
Ja, also ich habe gedacht, ja, es wird etwas knapp mit ihm. Also P2 habe ich müssen sagen, ja, das wird knapp. Aber
Podest hat er geschafft.
Ja, aber können wir schnell darüber reden, der George, oder?
Der schafft es immer, ja.
Der macht nie etwas. Hey, und der war gefühlt todkrank gewesen. Der hat ja alle Medientermine und alles abgesagt.
Fieber
weil er so Fieber und er war so am Ende, gewesen, oder? Dann fährt er auf den zweiten Platz. Wie ist das möglich?
Der hat einen Race-Base drauf, das kann man fast nicht vorstellen. Der ist einfach
ja.
gut. Das, kann man
das ist jetzt auch noch ein Fun-Fact. Das ist der Einzige, der das Jahr noch nicht crashed hat und noch nicht...
Hat er alle beendet?
Ja.
Immer in den Punkten, oder?
Das weiß ich nicht, aber gleich, weißt du, der Einzige, what the heck?
Ja. Und er eine Gehaltserhöhung, es ist ja immer am Verhandeln wegen seiner Vertragsverlängerung und man munkelt, es sind ja mehrere Gründe, warum es so lange geht. Also Grund Nummer eins ist, glaube ich, dass er ja mehr als nur 1-2 Jahre wird. Weil Mercedes tut ja immer noch darauf spekulieren, ob sie jetzt doch den Max posten bald, oder? Und Grund Nummer zwei ist, dass er einfach inzwischen wirklich auch selbstbewusst sagt, hey, ich will auch mehr Entlohnung, weil eben, ich fahre auch zweite, wenn ich 39 Grad Fieber habe. Also von dem her habe ich es auch verdient. Und das ist, kann man durchaus nachvollziehen. Ich glaube, er hätte es wirklich auch verdient. Von dem her, ja. Ja, der Russell überrascht last. Aber wir sind froh ab dem Science im dritten Platz.
Ja, und jetzt tut er ja.
Jetzt bleibt es ja.
Ja, jetzt bleibt es ja ein
Unicorn Power.
Und beim Raum, wo sie nachher dann nach dem Rennen kurz diskutieren, dann schauen sie doch noch schnell das Rennen an, hat ja der Max so ihm gesagt, was hast du da für ein Maskottli auf dem Helm? Nein, er so, ja, aber er da, das ist sein Horn. Und dann hat der George so gesagt, ja, aber das darfst du nicht mehr drauf nehmen. Und dann hat jetzt noch gesagt, der Carlos, ein Horn bleibt.
Ja, klar.
Bis Ende Saison.
Ja, natürlich, mindestens. Wir haben noch Memes gesehen, dass jetzt Williams das ganze Auto mit dem Einhorn so irgendwie überrascht. Also läuft es besser, scheint es. Ja, darum seht ihr, Karma bringt es, gibt es. Bis lieb und Liebe kommt zurück. Und wenn ein kleines Mädchen ein Einhorn wird, auf deinem Helm hat, nimm es gerne an. Und,
das
ja,
bringt Glück.
Das bringt nie das Glück, genau, es bringt auch Erfolg. Mega coole Geschichte. Ich habe völlig andere Fun Facts. Ich habe ja gerade heute das Video gesehen von Mami, von Max Verstappen, wo ja auch eine Rennfahrerin war. Das habe ich so halb gewusst, aber ich habe sie nie gesehen. Und jetzt habe ich zuerst so gecheckt, oh yeah, das war recht gut im Kart. Und dann hat sie, glaube ich, irgendwann ist der Jos Verstappen kennengelernt, der Vater von Max, oder? Und dann sind sie halt zusammengekommen und dann hat sie die Entscheidung treffen. Und der Jos ist dort halt schon Formel 1 am Anfang fahren gewesen. Und sie halt als Frau, das ist halt jetzt zwar ein Mühe weniger, aber immer noch halt ein riesen Ding, oder? Das Freie Formel 1 schafft, ist immer noch mega schwierig. Und es ist wie klar, okay, er ist schon dort und lebt seinen Traum. Und jetzt kommen wir das Kind zusammen und dann hat sie sich halt zurück genommen von dem Ganzen. Aber der Max hat sicher sehr gute Gene übernommen. Und ich habe immer noch die Theorie, dass er eigentlich wegen der Mutter so gut ist und nicht unbedingt wegen dem Vater. Also nicht, dass der Jos sehr schlecht war, sage ich ja nicht. Er war relativ Mittelklasse mindestens gewesen. Er war schon kein schlechter Fahrer in dem Sinn. Mhm. Aber ich glaube, die Mutter hat ihn schon noch gerockt und so und vielleicht noch das gewisse Etwas noch mitgenommen. Also er hat mindestens von beiden Seiten gute Rennfahrer
gehen bekommen.
Überrascht also nicht, aber in dem Sinn, ja, Fun Fact, wo ich auch noch cool finde. Hast du auch noch einen?
Nein, ich habe keinen mehr. Du hast ja noch einen weiteren zum Hamilton.
Genau, ich habe vielleicht zum Abschluss noch den Hamilton, wo auch von einem Meme, aber das stimmt, immer wenn er einen finnischen oder einen finnisch abstammigen Teamkollegen hatte, ist er Hamilton-Weltmeister geworden. Mhm. Also der Nico Rosberg ist der Sohn von Keke Rosberg, der für Finnland gefahren ist. Mhm. Der Nico ist für Deutschland gefahren, wie seine Mami schon für Deutschland. Und ich glaube, vielleicht hat er dort geboren, das weiß ich gar nicht. Aber mhm. hätte auch unter finnischer Flagge können fahren, wenn er hätte wollen. Also eigentlich auch ein Finn in dem Sinn. Und der Heikki Kovalainen auf McLaren 08, eben dort im Crashgate, ist er Weltmeister geworden mit dem Kovalainen als Team, Kollege, Partner, wie sagen wir es schon? Mhm. Genau. Und nachher mit dem Valtteri Bottas natürlich.
The Legend.
Valtteri kommt ja zurück und macht immer die coolsten Videos bis jetzt. Ich habe gerade heute einen gesehen, wo er mit dem Cantonelli zusammen erzählt, wie der Race Overall funktioniert, dass er fast 2 okay. Kilo wiegt. 1,5 bis 2 Kilo. Und er ist ja beim Antonelli vielleicht ein bisschen mehr, weil er so klein und schmächtig ist okay. und so. Und dass er bis zu 800 Grad Temperatur aushalten und bla bla. Und auch alles in seiner finnischen Humormanier, immer so ein bisschen sack, mhm. aber noch witzig gleichzeitig und so, mit seinem riesen Schnauz und so. Also, er kann das. Valtteri kann einfach auftreten. Also, wir freuen uns auf nächstes Jahr bei Cadillac, mhm. ihn einfach auch gegen seinen Auftritt zu haben. Und in einem, hast du ihn nicht getroffen, das mal in Baku?
Mal, ich habe ihn gesehen, mhm. einfach auf dem Balkon, aber ich habe mich so geschämt, weil ich das letzte Mal so hockendicht gesehen war, als ich ihn gesehen habe. Aber nein, also ich habe ihn nicht getroffen, aber weißt du, wer ich interviewt habe? Also mhm. ich habe dir das natürlich schon geschrieben. Du musst jetzt einfach überrascht tun. Unser geliebter Alex Wurz, the legend of ORF.
Stimmt.
Das ist vielleicht ein kleiner Funfact.
Also ein grosser Funfact, das ist etwa 2 Meter 10 oder so.
Er ist ein riesen Funfact und er hat die schönsten Augen. Meine Güte, sind die Augen schön von dem her. Ja, auf jeden Fall, wir haben es ja vorher vom FIA-Präsident. Nicht alle sind ja Fan von dem, ich auch nicht, to be honest. Jetzt will aber eine Schweizerin, Laura Villars, das ist eine Westschweizerin, die will ihn vom Thron stürzen und hat jetzt mit 28 gefunden, hey, ich will FIA-Präsidentin werden. Und sie ist die erste weibliche, also erste Kandidatin ever, die FIA-Präsidentin werden. Und sie wäre logischerweise auch die erste Präsidentin dann, aber ja. Und dann bin ich auch bei dem Mediencenter gewesen und habe gedacht, ja, wer frage ich jetzt da? Man hat ja beim Medienpass so wie 2 verschiedene Pässe. Der violette Bändel, das sind so die Wochenendakkreditierungen, die halt ab und zu mal ein Rennen gehen. Und die den schwarzen Bändel haben, die haben eigentlich wie Saisonakkreditierung. Mhm. Dann habe ich so ein bisschen umgeschaut, wer hat den schwarzen Bändel, dass ich die kann interviewen oder schnell fragen, weißt du, irgendwann auch all die gesessenen Formel-1-Journey, die mir Auskunft geben kann. Ich kenne die Typen ja noch nicht alle so. Und dann war irgendeiner neben mir, dann habe ich den so auf Englisch angequatscht. Also, ja, du kannst auch Deutsch sprechen mit mir. Also, weißt du, so österreichischen Charme. Und ich so, okay, gut. Weißt du jemanden, der mir Auskunft geben kann wegen dem FIA-Präsident und ob die Laura Villars Chance hat? Also, ja, sein Kollege. Er sei sowieso Experte, er könnte mir perfekt Auskunft geben. Und ich so, gut, wie heisst die Experte und Kollege? Und wo finde ich den? Also ja, Alex Wurz, vielleicht kennst du ihn. Und ich so, Alex Wurz, der Name sagt mir jetzt etwas, oder? Ja, und ich soll aufs Paddock gehen, zwischen 3 und 2:30 läuft er rum. Zwischen der Haas und Mercedes Garage. Und dann bin ich dort in einer Gruppe hin und her und hin und her gespaziert mit meinem Notizblöckchen. Und dann ist er plötzlich gekommen. Wirklich so, er gibt mir schnell Auskunft. Dann hat er mir so ein bisschen erzählt und so weiter und so fort.
Es ist auf jeden Fall ein mutiger Schritt, es ist auch ein guter Schritt. Und ich finde, dass wenn bei Wahlen verschiedene Kandidaten antreten, die unterschiedliche Ansichten haben, egal ob sie dann gewinnen, sie haben einen Einfluss auf den Sport, aber auch auf die Mobility, weil die FIA ist nicht nur Sport, es ist auch Road Safety und Mobility, ganz klar. Und schon alleine durch Antreten, durch Aussprechen der Dinge, die man sieht, wo man sich einsetzt, beeinflusst man Dinge.
Ja.
Und vielleicht, wenn sie es heuer nicht schaffen würde, dann soll sie doch in 4 Jahren nochmal mit mehr Erfahrung antreten. Warum rede ich jetzt so? Weil ich glaube, dass es äußerst schwierig ist, den jetzigen Präsidenten zu schlagen. Wir sehen von ihm sehr viele Briefe von anderen Clubpräsidenten, die ihm schon im Vorhinein zustimmen, ihn zu wählen. und er braucht nur 50% dieser Stimmen. Und,
ja.
Deshalb ist es eine sehr schwierige Aufgabe, aber ich ziehe meinen Hut, dass ich das versuche.
Nachher 5 Minuten durch. Hey, er sagt, ja, gut, tschüss. Und dann ist er schon weg. Weißt du, ich kann nicht noch sagen, hey, danke vielmals. Aber als ich die Frage gestellt habe, hat er sich so viel Mühe gegeben. Und wirklich so ausführlich, weißt du, nicht irgendwie so. Und nachher habe ich gesagt, danke vielmals, also tschüss. Und dann ist er weg. Weg gewesen, ja.
Aber der erledigt aber cool von ihm, ja. Und er hat ja gute Sachen gesagt. Oder?
Ja, mega. Also.
Und du hast gesagt, sie hat keine Chance, aber es wäre gut und so weiter. Oder?
Genau, ja.
Zusammengefasst, schnell. Ja, finden wir raus, sie hat wahrscheinlich keine Chance, mit 28 schon 4 Präsidentin zu werden, aber dass es überhaupt jemand mal wagt und so, ja, aus dem Thron rauszuhauen, ist wichtig. Hoffe ja, dass es so weiterhin noch zu künftigen Kandidaturen kommt.
So, Box, 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 Box.
Ja.
Ja, und zum Schluss, wir haben vorhin den Hamilton erwähnt mit seinen finnischen Teamkollegen, wo er vielleicht braucht, um bald Weltmeister zu werden und erfolgreicher sein. Das ist eine traurige Angelegenheit, aber der Hamilton braucht eben vielleicht bald auch einen neuen Hund.
Vielleicht. Ja, der Roscoe.
Genau.
Ist leider gestorben oder hätte ihn müssen einschlafen lassen. Der Roscoe ist so der grösste Legendenhund in der Formel 1, hat einen eigenen Insta-Account, 1 Million Followers. Und ich weiss nicht, wie alt er schon war. 13.
Hast du gerade von 2012 bis jetzt.
Crazy.
Und ich glaube, in der Nacht auf den Sonntag oder auf,
ja,
den
hat
Montag
er
irgendwie so.
Ja, und er ist ja extra in den Tests gegangen. Mhm. Milano Fashion Week hat
das
er auch.
So klar, als ja, ich Ferrari-Fahrer im ersten Jahr. Ich dachte, das kommt wahrscheinlich nicht so gut. Aber jetzt, wenn man da leider sieht, zum Glück ist er bei meinem Roscoe in dieser Zeit.
Und die, die jetzt denken, ja, okay, es ist nur ein Hund. Sogar Formel 1, die offizielle Seite, hat vorher einen Beitrag gepostet, dass eben der Hund leider Gottes gestorben ist. Also ich meine, es ist schon ein Ding.
Nein,
jeder kennt.
Und jeder, der glaubt, einen Hund oder eine Katze oder was immer daheim hatte, weiß, was das bedeutet. Und gerade beim Hamilton, ich nehme jetzt Wunder, was das allenfalls bei ihm für Reaktionen mit auslöst. Er ist sehr ein emotionaler Mensch, oder? Mhm. Und Hamilton ist ja ewig schon Single. Und ich meine das nicht aus Höhe, aber sagen wir so, beim ersten Titel war er schon noch mit der Nicole Scherzinger zusammen gewesen und nachher nicht mehr. Und nachher ist, glaube ich, so vielleicht so halbe weiß seit 10 Jahren oder so, mindestens seit der Roscoe rum ist oder mehr, hat einfach keine Freundin. Nicht, dass jemand unbedingt der Friede muss haben, natürlich nicht, vor allem wenn es so ein Kalender ist, der so dicht ist wie der Familie, ist es wahrscheinlich noch schwierig, aber er ist einfach sehr einsam in ihm, ja. Also weißt du, er hat seine Eltern zum Glück noch, okay, Brüder, bla bla, aber so vom Rennwochenende gestresst heimkommt, hat er einfach nur seinen Hund gehabt wahrscheinlich. Und, oder wo er ihn begleitet hat, Rennen, wo er halt bekannt ist und so. Und klar, er hat sicher ganz viele Kollegen geschafft und wie gesagt, er hat auch Familie, ist alles gut. Aber im Rahmen dessen, dass er alleinstehend ist und jetzt auch halt den Roscoe verloren hat, ja, irgendetwas wird passieren, wird ihm ihn auslösen. Vielleicht zum Guten, hoffen wir. Oder ich glaube nicht, dass man so schnell wird einfach einen Hund ersetzen, macht man auch nicht unbedingt. Aber es geht wie darum, ich glaube, ihm werden jetzt auch ein paar Veränderungen kommen. Ich meine, es läuft auch sportlich nicht so gut, wie der wird wählen. Man munkelt ja, dass er nicht mehr so lange macht. Und ja, jetzt wirklich so ein Fragezeichen zum Schluss. Vielleicht mal, was wird jetzt Lewis Hamilton in Zukunft? Nicht nur wegen der Leistung, die nicht erwartungsgemäß gut ist. Wenn es nächstes Jahr mit dem neuen Reglement auch noch schlecht läuft für Ferrari und jetzt noch die Enttäuschung. Ich weiß nicht, wie er seine Karriere, seine Formel-1-Geschichte möchte zum Ende führen. Der Alonso vielleicht das noch zum Schluss. Hat er schon gesagt, er möchte es eigentlich mit einem Smile zu Ende führen. Das heisst, 2026, wenn das Auto gut ist, möchte um den Titel fahren. Und wenn das Auto nicht gut ist, dann hängt er vielleicht noch ein Jahr an. Und dann ist es für mich so, okay, hoffentlich ist es nicht gut, dann hast du noch ein Jahr mehr.
Ja.
Aber ja, ich glaube, das ist wirklich wichtig. Also erstens überhaupt wissen, wann das Ende ist. Ist sehr schwierig, loszulassen, was du so liebst, wo dein Leben eigentlich markiert. Und so ein Alonso, wo bald 45 wird, glaube ich. Also,
das ist Wahnsinn.
Das ist mehr als ein halber Leben, ist er vom Leistfahrer. Was bist du nachher? Das ist so, musst du dich ganz von Null auf irgendwie deine ganze Identität hinterfragen und neu erfinden. Der Hamilton ist auch, ich glaube, ein zweitlängstes dabei und so. Das sind so einschneidende Fragen, die irgendwann schon kommen natürlich. Und das Tschüss sagen, das Abschied sagen, das ist nicht so einfach. Und nicht mehr wundern, wie die beiden Herren, die ja super sind, sonst das wollen lösen. Und das wäre ein perfektes Wort zum Abschluss von diesem Boxcast.
Ja, mit
auch noch wissen, wenn es fertig ist. Aber ich habe so viel geschwätzt. Hast du auch noch last words?
Nein, außer dass ich mich zur Verfügung stelle, falls der Lewis sich einsam fühlt, kann er mich kontaktieren.
Lewis, Boxerluder Soraya, she's ready. Sie wird auch Nico Hülkenberg aus ihren vielleicht...
ich tue das Hintergrundbild wieder ändern.
Genau, vom Handy und nur noch Augen für dich. Hey, in dem Sinne perfekter Abschluss. Ich sage danke für alle, die wieder mal gehört haben. Und ich hoffe, ihr habt Spass gehabt. Und ja, mal schauen, wenn die nächste Podcast-Folge wieder kommt. Am Mikro verabschiedet sich der Besserwisser Dani und
Boxen Luder Soraya. Ciao zusammen.
Bis dann. Tschüss.